gewesen mit 18, 19, 20. Wie das damals für kritische junge Leute üblich war, zu den Jungsozialisten gegangen, in den frühen 70er Jahren, zu Zeiten von Willy Brandt. Und bin dann aber kurze Zeit später wegen Zusammenarbeit mit Kommunisten oder wegen eines kritischen Artikels in den Blättern für deutsche und internationale Politik ausgeschlossen worden aus der SPD und bin dann außerparlamentarisch wirksam werden zur Friedensbewegung in den ganz frühen 80er Jahren gestoßen. Und da habe ich dann auch zu tun gehabt mit unserem heutigen Bundeskanzler, der das letzte Mal, als ich ihn traf, das ist allerdings schon einige Jahre her, gesagt hat, er lese meine Bücher, was man seiner Politik leider nicht anmerkt. Und mit dem möchte ich aber beginnen, mit Olaf Scholz. Der hat nämlich damals, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich viele Bücher mache, und damals habe ich, als die Raketen stationiert wurden, die Pershing 2 und Cruise Missiles, ein Buch gemacht, das heißt, was nun, die Friedensbewegung nach der Raketenstationierung. Und in dem Buch hat Olaf Scholz mitgeschrieben und den will ich jetzt mal als erstes zitieren, wahrscheinlich zu eurer Erheiterung. Der hat damals geschrieben, für die Jungsozialisten war und ist der US-Imperialismus die Hauptgefahr für den Weltfrieden. Als ich das Zitat auf einer Friedenskonferenz in Bremen vor einigen Monaten vorgelesen habe, hat jemand in den Saal gerufen, ja, man wird ja auch klüger. Und in der Tat möchte ich auch nicht mit jedem Zitat konfrontiert werden, was ich vor 40 Jahren geschrieben habe. Aber ich habe geantwortet, das ist richtig, ne? Man wird klüger im Laufe seines Lebens, normalerweise jedenfalls. Aber was man eben nicht ändern sollte, sind seine Grundprinzipien. Und zu diesen Grundprinzipien gehört eigentlich, dass man, wenn man mal Antimilitarist war, es auch bleibt. Weil das Problem ist ja nicht geringer geworden. Und ich habe auch ein Buch gemacht, Sozialdemokratie, Krieg und Frieden. Und da sind alle Dokumente in der SPD-Geschichte zu Krieg und Frieden abgedruckt und auch kommentiert, kritisch kommentiert. Und es gab eben immer zwei Linien innerhalb der SPD. Die eine Linie hat, und Olaf Scholz war früher ein Vertreter, hat die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse analysiert und auch in Bezug gesetzt zu dieser Frage von Krieg und Frieden. Und die andere Linie, ich würde sie als rechtssozialdemokratische bezeichnen, die hat das Problem individualisiert und, das kann man jetzt an der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz ganz gut sehen, er hat ja am 24. Februar 2022 im Bundestag diese berühmt-berüchtigte Zeitenwende-Rede gehalten und da hat er in dieser Rede 10 oder 11 Mal von Putins Krieg gesprochen. Und ich habe mich, als ich das hörte, sofort erinnert an ein Gedicht von Bertolt Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters. Und das geht unter anderem so, dass da steht, Alexander der Große eroberte Indien, hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Also diesen Krieg in der Ukraine zu personalisieren, zu psychologisieren und zu pathologisieren nach dem Motto, da ist ein durchgeknallter Diktator, der den Krieg sozusagen alleine zu verantworten hat, so wie das manche Deutsche auch glauben nach 1945. Da ist Hitler gewesen und Hitler hat sozusagen seinen Krieg gemacht. Wirtschaftlichen Eliten in Russland, in der Ukraine überhaupt nicht berücksichtigt, keine Militärstrategien berücksichtigt, keine Machtverhältnisse berücksichtigt. Das ist eben der Unterschied, ob jemand analytisch da herangeht oder ob er das nicht tut, ob er auf Bildzeitungsniveau von Putins Krieg spricht. Putin ist politisch sicherlich der Hauptverantwortliche, weil er einfach als Präsident der Russischen Föderation natürlich derjenige ist, der politisch dafür verantwortlich zu machen ist. Aber dieser Krieg hat ja eine Vorgeschichte, der hat Hintergründe, was nicht mein Thema ist. Aber jetzt komme ich zu meinem Thema. Und das hat durchaus auch mit diesem Krieg zu tun. Ich halte Armut und soziale Ungleichheit für das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, aber auch der Menschheit insgesamt. Weil aus diesem Problem von Armut und sozialer Ungleichheit, da erwachsen ökonomische Krisen, ökologische Katastrophen, aber auch Konflikte, Kriege und Bürgerkriege. Und mein Thema ist nicht der Ukraine-Krieg, aber wer sich mal die Ungleichheit sowohl in Russland ich sage jetzt mal Oligarchenkapitalismus, als auch in der Ukraine Oligarchenkapitalismus und die große Armut, die es da gibt, anguckt, der weiß, dass solche gesellschaftlichen und auch dann internationalen Konflikte ihre Wurzeln in diesem Problem haben. Ich bin mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass Armut nur Teil eines größeren Problems ist, nämlich der sozialen oder wie ich lieber sage, der sozioökonomischen Ungleichheit. Und Bertolt Brecht hat auch das so schön ausgedrückt in einem Vierzeiler. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also Armut und Reichtum hängen zusammen, sind ein strukturelles, ein gesellschaftliches Problem. Und Kriege und Konflikte sind eben auch strukturelle und gesellschaftliche Probleme, die nicht zu individualisieren sind, sondern wo man die entsprechenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, die Wirtschaftsstrukturen, die Verteilungsmechanismen einer Gesellschaft kritisch durchdringen muss. So, und das ist eigentlich das, was ich in den letzten Jahren versuche zu tun. Also meine Bücher, die letzten, die ich geschrieben habe, die beschäftigen sich eben nicht mehr mit Armut, sondern mit sozialer Ungleichheit. Und diese Ungleichheit hat bei uns einen Rekordstand erreicht. Ich will das mal jetzt auch mit ein paar Zahlen, ohne Statistik geht es nicht, auch wenn ich kein großer Freund von Statistik bin. Winston Churchill hat gesagt, man solle nur der Statistik trauen, die man selber gefälscht habe. Man muss keine Statistik fälschen, um was Armut und Reichtum in Deutschland angeht, zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen zu hören. Ich stütze mich eigentlich auf empirische Daten des Statistischen Bundesamtes. Die relative Einkommensarmut, die dadurch definiert ist nach einer EU-Konvention, dass eine sogenannte Armutsrisikoschwelle existiert bei 60% des mittleren Einkommens. Also wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hat, das sind in Deutschland bei einem Alleinstehenden 1.145 Euro im Monat. Wer weniger hat, der gilt als armutsgefährdet. Ich halte das schon wieder für verharmlosend, für beschönigend, weil wer so wenig Geld zur Verfügung hat und davon ja meistenteils noch eine Wohnung mieten muss, der ist nicht armutsgefährdet, sondern der ist schlicht einkommensarm. Und das sind inzwischen in Deutschland 16,9% der Bevölkerung oder in absoluten Zahlen ausgedrückt sind es 14,1 Millionen Menschen. Das heißt, diese relative Einkommensarmut ist nicht mehr ein Problem von sogenannten Randgruppen. Also da sind so ein paar Menschen, die weil arbeitslos, weil verelendet, weil auf der Straße leben, die sozusagen verarmt sind, sondern erste These von mir, die Armut dringt mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein vor. Und jetzt mache ich wieder einen Bezug zu tagespolitisch aktuellen Fragen. Die Wahlerfolge und die Umfragewerte der AfD, wenn in der Mittelschicht mehr Menschen die Sorge haben, die eigene Existenz nicht mehr sichern zu können oder Angst vor dem sozialen Abstieg, dann haben sie in Deutschland immer, das war bei den Nazis nicht anders als bei der NPD in den 60er Jahren und heute bei der AfD, dann sind Mittelschichtangehörige aus Enttäuschung über die demokratischen Parteien, über das parlamentarische System, haben sie sich politisch nach rechts außen gewandt. Das ist gegenwärtig zu beobachten. Wie sieht es mit dem Reichtum aus? Da gibt es keine Zahlen des Statistischen Bundesamtes, aber da gibt es Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Das ist das führende Institut auf dem Gebiet der Verteilungsforschung. Das DIW sagt, die 10% der Reichsten in Deutschland besitzen 67,3% des Nettogesamtvermögens. Das reichste Prozent besitzt 35,3% des Nettogesamtvermögens und auch noch das reichste Promille besitzt 20,4% des Nettogesamtvermögens. Warum des Vermögens? Also das ist jetzt ein wichtiger methodischer Punkt meiner Forschung. Ich mache den Medien und auch der Fachöffentlichkeit und den politisch Verantwortlichen den Vorwurf, dass sie Armut verharmlosen, nach dem Motto, das gibt's in Bangladesch, aber nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Dass sie aber den Reichtum vernebeln, weil den Reichtum, der wird bei uns meistens, wenn ihr mal die Medien beobachtet, die Armen und die Reichen werden verglichen nach ihrem Einkommen. Wenn man das macht, hat man das nicht verstanden, weil Reichtum ist festzumachen am Vermögen. Einkommen, das kann wegfallen. In der Pandemie, beim ersten Lockdown, wer eine Eckkneipe besaß oder einen Laden oder ein Fitnessstudio und gut davon gelebt hat, der Lockdown kam, die Einrichtung wurde geschlossen und manchmal, ich weiß das von meiner Fußballkneipe in Köln, hat sie nie wieder aufgemacht. Also die Einkommensquelle kann versiegen, aber ein Vermögen, das ist charakteristisch für Reichtum. Die Armen muss man am Einkommen messen, weil die haben nämlich kein Vermögen. 40% der Bevölkerung in Deutschland haben kein nennenswertes Vermögen. Das heißt, sie haben keine Rücklagen. Mein letztes Buch heißt Die polarisierende Pandemie. Da war das Problem, dass so viele Menschen keine Rücklagen, kein Vermögen hatten. Die kamen sofort in Schwierigkeiten. Weit über den Kreis der Armen hinaus haben die Menschen nach dem Sozialstaat im Lockdown gerufen. Der muss uns unterstützen. Weil das ist doch ganz klar, wenn so eine Krise kommt, dann braucht man eben solche finanziellen Rücklagen, die einem helfen, mit dieser Krisensituation fertig zu werden. Und das DEW hat es auch sehr plastisch gemacht. Das hat gesagt, die 45 reichsten Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. Und die Reichen werden sogar noch reicher. Während der Pandemie haben mehr Menschen beim Lebensmitteldiscounter gekauft, weil sie Einkommenseinbußen hatten. Dadurch sind die Familien, denen diese Ketten gehören, Aldi Nord und Aldi Süd, Lidl und Kaufland, der reichste Mann der Republik, Dieter Schwarz, dem gehören Lidl und Kaufland, dessen Privatvermögen ist während der Pandemie um 12,8 Milliarden US-Dollar gewachsen, sagt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Und jetzt in der nächsten Krise, nämlich des Ukraine-Krieges, da ist es natürlich wieder genauso. Die Aktien von Rheinmetall, dem größten Rüstungskonzern der Bundesrepublik, sind sofort nach oben geschnellt. Und wer besitzt denn solche Aktien, die das Doppelte oder sogar das Dreifache heute an Wert haben? Die ganz Reichen besitzen solche Aktien. Und das führt natürlich dazu, dass in diesen Krisen zusätzlich zu der Tatsache, dass Ungleichheit ein charakteristisches Merkmal von kapitalistischen Gesellschaften ist, weil wenn einer kleinen Minderheit von der Bevölkerung die Unternehmen, die Banken und die Versicherungen gehören und eine große Mehrheit der Bevölkerung hat eigentlich nichts außer seiner Arbeitskraft, die man auf einem Arbeitsmarkt verkaufen muss, was schwierig ist, wenn man zum Beispiel gesundheitliche, psychische oder auch qualifikatorische Probleme hat, dann ist doch klar, dass eine solche Gesellschaft von Ungleichheit gekennzeichnet ist. Aber damit kann man nicht erklären, warum hat die Ungleichheit so zugenommen? Warum haben wir jetzt einen Rekordstand? Warum hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich so vertieft? Ich sehe da drei Ursachenbündel. Das erste ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Also ich bin dann wieder in die SPD eingetreten und bin dann wieder wegen der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen von Gerhard Schröder, mit dem ich mal vor 45 Jahren zusammen Juso-Arbeit gemacht hatte, wieder aus der SPD ausgetreten. Die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze, die haben natürlich dazu geführt, dass ein breiter Niedriglohnsektor entstanden ist. Weil, wenn man den Kündigungsschutz lockert, wenn man die Leiharbeit liberalisiert, wenn man prekäre Beschäftigungsverhältnisse schafft, Mini- und Midi-Jobs einführt, wenn man Werk- und Honorarverträge erleichtert, was passiert dann? Dann entsteht ein breiter Niedriglohnsektor. Und wieso ist die Ungleichheit dadurch gewachsen? Das ist ganz einfach. Niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. Also ist die Gesellschaft da an der Stelle sozusagen bewusst gespalten worden, weil Gerhard Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt hat. Jetzt kommt ein wörtliches Zitat: einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Das Zweite, was passiert ist, man hat den Sozialstaat demontiert. Also Hartz IV hat nicht dazu geführt, dass Arbeitslosen und Sozialhilfe zusammengelegt worden sind, wie Gerhard Schröder gesagt hat, sondern die Arbeitslosenhilfe ist einfach abgeschafft worden. Die Arbeitslosenhilfe war eine den Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung. Sie betrug, wenn man Kinder hatte, 57%, wenn man keine Kinder hatte, 53% des letzten Nettogehalts. Jetzt wurde 2005 mit Hartz IV diese Arbeitslosenhilfe abgeschafft und eingeführt wurde das Arbeitslosengeld II, das ehrlicher Sozialhilfe II geheißen hätte, weil es für alle gleich so niedrig war wie die Sozialhilfe. Und das heißt, viele Menschen, insbesondere solche, die besser qualifiziert waren und gut bezahlte Jobs hatten, wie man seit Hartz IV nur noch sagt, zu Arbeitsplätzen, die fielen jetzt auf eine Fürsorgeleistung herab von damals 331 Euro in Ostdeutschland und 345 Euro in Westdeutschland plus Miet- und Heizkosten. Und das hat eben nicht die Arbeitslosigkeit halbiert, wie uns immer erzählt wird. Hartz IV hätte das geschafft, sondern die Kinderarmut hat sich verdoppelt. Das Dritte, was ich sehe, ist, es wurde eine Steuerpolitik gemacht von unterschiedlichen Bundesregierungen, welcher Zusammensetzung auch immer. Ich nenne sie eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip, weil im Evangelium des Matthäus heißt es, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in Deutschland gab, sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatz- und die Gewerbekapitalsteuer, oder sie werden einfach nicht mehr erhoben, wie die Vermögensteuer, die noch in Artikel 106 des Grundgesetzes steht, aber trotzdem einfach seit 1997 unter der Regierung von Helmut Kohl nicht mehr erhoben wird. Oder aber die Steuersätze sind drastisch nach unten gesenkt worden. Also der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer unter Helmut Kohl noch 53%, heute noch 42% und für ganz wenige die sogenannte Reichensteuer von 45%. Oder die sehr wichtige Kapitalertragssteuer, Zinsen und Dividenden unter Helmut Kohl 53% in der Spitze, heute pauschal noch 25%. Oder nehmen wir die Steuer, die die großen Unternehmen zahlen müssen, die Körperschaftssteuer. Unter Helmut Kohl 30% bzw. 45%, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden, heute noch 15%. So, und wenn man so eine Steuerpolitik macht und gleichzeitig die Steuer, die die Armen am härtesten trifft, das ist die Mehrwertsteuer, weil die Armen, wenn sie in den Laden gehen, genauso 19% zahlen müssen wie ein Reicher, der in den Laden geht und dasselbe kauft. Und weil sie auch 100% ihres Einkommens die Armen ausgeben müssen jeden Monat und nicht irgendwo an den Finanzmärkten anlegen, wo es übrigens keine Steuer zu entrichten gilt. Die Börsenumsatzsteuer ist abgeschafft worden. Oder man legt es in den Sparstrumpf, egal. Das tun die Armen natürlich nicht, sondern sie tragen alles in die Läden und das führt dazu, dass sie von dieser Mehrwertsteuer am härtesten getroffen werden. Viel härter als wohlhabende Reiche und Hyperreiche, wie ich sie nenne, weil es ist nicht super. Der reichste Mann hat 41,8 Milliarden Euro Privatvermögen, also Dieter Schwarz. Das ist weder für die Gesellschaft super, die sich dadurch vieles nicht leisten kann, unter anderem eben auch die Armut nicht wirksam bekämpfen kann und vieles andere, Klimaschutz und anderes, nicht finanzieren kann. Gegenwärtig nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es da besondere Schwierigkeiten, sondern das ist meiner Meinung nach hyper und nicht super. Und für diese Familien ist es übrigens auch nicht gut. Wenn ihr mal guckt, die Dussmanns, die Albrechts, das sind die Besitzer von Aldi Nord und Aldi Süd oder auch der Tönnies. Diese Familien treffen sich teilweise nur noch im Gerichtssaal. Also es sind Hyperreiche, aber die werden immer reicher und die Armen, die werden zahlreicher. Das ist, denke ich, das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Und jetzt will ich auf den Ukraine-Krieg und die Folgen für die Bundesrepublik Deutschland kommen. Dieser Zeitenwende von Olaf Scholz, die ja zunächst mal erstens eine Generalabrechnung mit der eigenen Ost- und Entspannungspolitik der SPD war, und zweitens ein riesiges Aufrüstungsprogramm, Sondervermögen Bundeswehr genannt, von 100 Milliarden Euro, hat jetzt deutlich sichtbar auch Folgen im sozialen Bereich und in Bezug auf die Spaltung der Gesellschaft. Weil jetzt passiert natürlich Folgendes. Durch die Rüstungsmilliarden werden die Reichen wieder reicher und die Armen, da findet gegenwärtig eine sozialpolitische Zeitenwende statt, die natürlich die Folge ist der Außen-, Energie- und militärpolitischen Zeitenwende. Weil es geht nur, das ist eigentlich eine alte Erkenntnis der Friedensbewegung, es geht nur entweder Rüstungs- oder Sozialstaat. Beides geht nicht. Und was passiert gegenwärtig? Wir sehen das bei den Haushaltsberatungen. Im Sozialen, im Bildungsbereich wird gekürzt, das BAföG wird gekürzt, die Integrationskurse wird gekürzt. An allen Ecken und Enden, wo es notwendig wäre, soziale Probleme auch mit Geld zu lösen, an den Stellen zieht sich der Staat zurück, um auf der anderen Seite ein riesiges Rüstungsprogramm finanzieren zu können.
Und für mich, wo ich mich jetzt zuletzt sehr stark mit dem Bürgergeld und mit der Kindergrundsicherung beschäftigt habe, ist das besonders gut sichtbar an der Kindergrundsicherung. Da hat die zuständige Familienministerin Lisa Paus von den Grünen von Anfang an gesprochen, wir brauchen 12 Milliarden Euro, um die riesige Kinderarmut, ich finde das skandalös, dass 21,3% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, das sind ziemlich exakt oder sogar noch ein bisschen mehr als 3 Millionen Kinder und Jugendliche, die leben in Familien, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Also ihr erinnert euch, diese sogenannte Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union, die beträgt, um das nochmal klarzumachen, auch an den Zahlen. Also wenn es eine alleinerziehende Mutter ist mit einem Kind unter 14 Jahren, dann liegt die sogenannte Armutsrisikoschwelle bei 1.489 Euro im Monat. Wenn es ein Paar ist mit 2 Kindern unter 14 Jahren, dann sind es 2.405 Euro. Das sind 3 Millionen Kinder, die leben in Familien, die so wenig Geld haben. Und das bedeutet für die Kinder eben nicht mal in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes gehen zu können. Das bedeutet nicht mal ins Theater oder im Kino oder auch für die Erwachsenen, sich im Restaurant mit Freunden zu treffen. Das ist alles aus Geldmangel nicht möglich. Es ist aber natürlich auch ein Problem, zum Beispiel Bildung zu finanzieren, kulturelle Teilhabe, soziale Teilhabe in der Gesellschaft. Das ist nicht möglich für diese Kinder. Und die Kinderarmut, mit der ich begonnen habe, mich zu beschäftigen, als ich Mitte der 90er Jahre an der Fachhochschule Potsdam war und mich die Studierenden der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik gebeten haben, dieses Thema Kinderarmut in Lehrveranstaltungen anzubieten. Seit über 30 Jahren wächst die Kinderarmut in einem so wohlhabenden, wenn nicht reichen Land wie unserem, ohne dass eine einzige Bundesregierung Wirksames dagegen unternommen hätte. Und jetzt hat sich die Ampel in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, wir bekämpfen die Kinderarmut, indem wir eine Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Und was passiert? Es gibt innerhalb der Ampel dafür überhaupt keine Unterstützung, zumindest nicht auf Seiten der FDP, die es dann erreicht, dass die Kindergrundsicherung geschrumpft wird, wie ich sage. Das ist eine Schrumpfversion, was gegenwärtig da noch steht. Von 2,4 Milliarden Euro im Jahr soll man die Kinderarmut bekämpfen. Das ist natürlich ein Witz. Das ist eigentlich unvorstellbar. Also ich habe von Anfang an die Summe von 20 Milliarden Euro genannt, die nötig ist, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Ein Gutachten, das die Diakonie in Auftrag gegeben hat, ist jetzt vor kurzem auch zu dieser Summe gekommen. Und jetzt will die Union diese Kindergrundsicherung im Bundesrat völlig verhindern. Also sie steht auf der Kippe. Und man kann sich vorstellen, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten Nachtragshaushalt 2023, dass da jetzt, wo Haushaltskrise ist, eine zusätzliche Krise zur Pandemie, zur Ukraine-Krieg, zu den Kosten, die Waffenlieferungen kosten, kommt jetzt zusätzlich diese Haushaltskrise, dass die Ampel natürlich jetzt und insbesondere die FDP ein Argument hat, um vor allen Dingen im Sozialen zu kürzen und zu streichen. Und da wird unter anderem die Kindergrundsicherung möglicherweise ganz auf der Strecke bleiben. Ich sehe auch den Sozialstaat in Gefahr, weil man nämlich mit der Asyldiskussion, da kommen die großen Massen von Asylsuchenden, die uns ausrauben wollen, indem sie unsere Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Das wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch noch wieder ein Thema sein in Bezug auf die Kindergrundsicherung. Weil man wird natürlich sagen, Bild-Zeitung, sehe ich schon die Überschriften, da kommen jetzt die ganzen ausländischen Großfamilien, um hier die Kindergrundsicherung abzugreifen. Und diese Diskussionen, die sind im Grunde ein Frontalangriff auf den Sozialstaat. Und ich finde, es ist die Aufgabe der Friedensbewegung mehr denn je, nicht nur die ökologische Frage in Verbindung mit der Friedensfrage zu bringen. Also meiner Meinung nach schadet nichts dem Klima mehr als das Militär. Das ist schon im Frieden so. Also man muss nur... Ich wohne nun in Köln, in einem Viertel, wo immer Büchel sagt euch vielleicht was und Nörvenich sagt euch auch was, wo die Bomber herfliegen und entsprechenden Lärm natürlich auch machen. Das gilt für Manöverschäden, das gilt für Umweltschutz. Wenn ihr lest, wie ich das natürlich auch dann ab und zu mal lese, wie viel so ein Leopard 2 oder erst recht ein amerikanischer Panzer, in den USA ist das sogar Kerosin, das die Panzer fressen, was die so an Diesel verbrauchen. Und dann weiß man, dass das Militär natürlich da ein Hauptverursacher von ökologischen Schäden ist. Deshalb muss die Friedensfrage mit der ökologischen Frage verbunden werden. Es muss aber auch natürlich die demokratische Frage mit der Friedensfrage verbunden werden, weil wir merken das ja alle, dass die Demokratie Schaden nimmt, wenn aufgerüstet wird und wenn alle diejenigen, die kritisch sich zu Waffenlieferungen, zu Sanktionen, zum Ukraine-Krieg und zu der Tatsache, dass auf Verhandlungen nicht gesetzt wird, alle, die sich kritisch dazu äußern, werden ja im Grunde in der Meinungsbildung behindert. Dass das nicht demokratisch ist und dass die Demokratie Schaden nimmt, das sieht man ja auch seit Monaten immer deutlicher. Und genauso ist es jetzt beim Sozialstaat. Also die soziale Ungleichheit wächst, wenn auf der einen Seite Milliarden mehr, also Olaf Scholz hat in der Zeitenwende-Rede gesagt, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts, wie die NATO hat 2% gefordert und er hat sogar gesagt, ich habe das Zitat wörtlich im Ohr. Mehr als 2% jährlich des Bruttoinlandsprodukts sollen in die Rüstung fließen. Das ist völlig verrückt, weil was hat denn das Bruttoinlandsprodukt mit der Friedensbedrohung zu tun und mit der Sicherheitslage eines Landes? Die Sicherheitslage eines Landes hängt doch nicht von dessen Bruttoinlandsprodukt ab, also von dem, was es erwirtschaftet, sondern die Sicherheitslage hängt davon ab, ob ein Land bedroht wird. Und da habe ich festgestellt, dass so getan wird, als würde Putins Armee, wie das dann genannt wird, so ungefähr bald in Berlin stehen. Und da ist mir besonders kritisch aufgefallen die Zeitung des Deutschen Bundestages, die heißt das Parlament. Da war eine Überschrift, Putin ante portas, das heißt Putin vor den Toren, als wäre eine Armee, die wochenlang ein Stahlwerk in der Ukraine belagerten musste, um es einzunehmen, als wäre die jetzt sozusagen gerade dabei, in Kürze in Deutschland aufzutauchen. Und da wird uns eine Bedrohungslage suggeriert, die es gar nicht gibt. Aber dieses mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts bedeutet, dass wenn die Wirtschaft der Bundesrepublik weiter wächst, wir haben jetzt ein Bruttoinlandsprodukt von irgendwie 3,8 Billionen Euro, sagen wir mal 2027, da läuft das Sondervermögen Bundeswehr aus und es geht dann um die wichtige Frage für die Friedensbewegung, kann sie verhindern, dass diese gigantischen Rüstungsausgaben verstetigt werden, also im Bundeshaushalt jedes Jahr fällig werden. An der Stelle wird man sagen müssen, ja, das Bruttoinlandsprodukt wird dann ungefähr 4 Billionen Euro betragen und mehr als 2% heißt mehr als 80 Milliarden Euro jährlich sollen dann in die Rüstung fließen. Das zu verhindern, finde ich, das ist jetzt eine wesentliche Aufgabe der Friedensbewegung und sie muss dazu die demokratische, die ökologische und auch die soziale Frage mit der Friedensfrage verbinden. Vielen Dank für eure Geduld.
Und dann wollen wir noch als ganz kurzes letztes hinweisen, die Sozialkonferenz, die ist natürlich wesentlich niedriger, als sie beim Bürgergeld haben, um die 909 Euro als Existenzminimum der gesamten Regelbedarf. Das ist natürlich deutlich niedriger als das, was Sie und ich jetzt gerade in den 1100 etwas und 1250 wollten. Da wollte ich noch darauf hinweisen.
Das ist ein guter Hinweis, weil den mache ich auch immer deutlich. Da ist nämlich Folgendes zu berücksichtigen. Warum unterscheiden sich die beiden Armutsgrenzen, die meistens benutzt werden? Also jetzt unterschiedlich von diesen verschiedenen Datenquellen, die wir beide jetzt haben. Ich nehme den Mikrozensus gerade, weil da das Einkommen so niedrig ist. Ja? Weil der ist einfach aussagekräftiger. So, aber jetzt hat er völlig zu Recht gefragt, wie sieht es denn mit dem Bürgergeld aus? So, und jetzt ist Folgendes zu sehen. Die Bundesregierungen haben Armutsbekämpfung in folgender Form praktiziert. Sie haben im Grunde die Statistik versucht zu bereinigen. Sie haben versucht zu erreichen, dass Menschen aus früher Hartz IV jetzt dem Bürgergeld herausfallen und auch die Kinder fallen heraus, indem man zum Beispiel den Kinderzuschlag verbessert hat, indem man das Wohngeld verbessert hat, indem man den Unterhaltsvorschuss entbürokratisiert und verbessert hat. Dadurch sind Familien die dann Wohngeld in Anspruch genommen haben, den Kinderzuschlag in Anspruch genommen haben. Sie sind rausgefallen aus dem Bürgergeld und aus Hartz IV, hatten ein paar Euro mehr, aber sie sind noch, so erklärt sich diese Differenz, auf die er hingewiesen hat, sie sind immer noch unter der sogenannten Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union. Egal, ob jetzt meine Datengrundlage oder seine Datengrundlage, sie sind immer noch armutsgefährdet in dem Sinne, wie das in Europa definiert wird. Und das heißt, man hat nicht Armutsbekämpfung gemacht, sondern man hat statistische Bereinigung gemacht. Man hat die Menschen aus dem Bürgergeld und aus Hartz IV herausgeholt, aber man hat sie nicht davon befreit, arm zu sein. Und das ist ja mein politischer Vorwurf, dass die, das kann man daran sehr schön sehen und demonstrieren, dass diese beiden Armutsindikatoren, die immer benutzt werden, einerseits nimmt jemand die staatlichen Transferleistungen in Anspruch. Übrigens gibt es da eine hohe Dunkelziffer. Das ist der zweite Grund, warum diese beiden Zahlen sich so stark unterscheiden. Der zweite Grund ist der, Menschen, die arm sind, nehmen nicht die staatlichen Transferleistungen in Anspruch. Entweder, weil sie nicht wissen, dass sie überhaupt existieren, oder weil sie nicht wissen, dass sie ihnen zustünden, stellen sie keinen Antrag, oder sie sind zu stolz, oder sie schämen sich, oder sie haben wie viele, insbesondere alte Frauen, bei denen von dreien, die eine so kleine Rente haben, dass sie ergänzend die Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen könnten, drei, die anspruchsberechtigt wären, von denen stellt nur eine den Antrag auf staatliche Grundsicherung. Das ist, nennt man Dunkelziffer, ein sehr unschöner Begriff in der Fachsprache. Und das führt natürlich dazu, dass die Zahl derjenigen, die arm sind, viel höher ist als die Zahl derjenigen, die staatliche Hilfen aus dem Grunde in Anspruch nehmen können. Ja? Und das zeigt ja, wie groß dieses soziale Problem in Deutschland ist. Nicht nur, dass es viele Arme gibt und immer mehr, sondern dass von den Armen auch viele noch nicht mal diese sehr von mir gar nicht als besonders gut, adäquat, angemessen angesehenen Hilfen des Staates in Anspruch nehmen. So, und das heißt, wir haben eben das Problem, dass sich die Armut ausbreitet, auch dass übrigens relative Armut, über die ich jetzt nur gesprochen habe, auch mehr und mehr umschlägt in absolute Armut, also in totale Verelendung. Denn wenn ihr mal guckt, das ist mir eigentlich auch sehr wichtig, zu sagen, solche Armut, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit gibt es nicht nur im globalen Süden, sondern die gibt es auch bei uns in der Bundesrepublik. Also vor der Pandemie im Jahr 2019 hat es schon 678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose gegeben. Wohnungslose sind Menschen, die haben keinen Mietvertrag und kein Wohneigentum. Also die schlafen bei Freunden auf der Couch oder in Gemeinschaftsunterkünften oder irgendwo. Und Obdachlose sind Menschen, die schlafen auf der Straße. Und auch das, finde ich, ist ein erschreckendes Ergebnis dieser Politik, die da gemacht wird. Denn ich habe ja im Grunde die verfehlte Politik unterschiedlicher Bundesregierungen, die immer den Reichtum gefördert haben, aber nicht die Armut wirksam bekämpft haben, verantwortlich gemacht dafür, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich sich immer weiter vertieft.
Ist es wirklich die Aufgabe der Friedensbewegung, nur der Friedensbewegung, diesen offensichtlichen Widerspruch von einerseits Hochrüstung, andererseits von Sozialabbau, also diesen Zusammenhang, der ist die Welt ja tabuisiert in dieser Gesellschaft, total tabuisiert. Wie kann man dieses Tabu aufbrechen? Darüber müssen wir uns heute unterhalten. Das ist ganz wichtig.
Eine Anmerkung zu der Debatte zur Armut. Es ist ja nicht nur das Gesetz, sondern es ist auch die Ausführung. Also all die Menschen, die von Armut betroffen sind und Hilfeleistungen beantragen, sind auf einer alltäglichen, unfassbaren Schikane ausgesetzt, die so grauenvoll ist, dass Leute eher auf Leistungen verzichten, wenn sie es irgendwie können, als sich weiter diesem Umgang mit ihnen, der absolut entwürdigend ist, immer wieder auszusetzen. Das muss man, glaube ich, einfach in der Debatte wissen, weil es ja der Mainstream immer noch ganz häufig der ist, die sind zu faul, die nehmen alles mit, die wollen uns nur ausbeuten, die machen einfach nichts und man muss so mit ihnen umgehen. Das ist so grundfalsch, wie es nur grundfalsch sein sollte. Und jetzt vergessen sollte, jetzt müssen wir mal vergessen sollte, geht in eine der vielen Sozialsprechstunden, die angeboten werden, und hört euch an, was die Menschen erzählen, das ist vom Herz erwachsen und was sie erleben. Wenn all diese Grausamkeiten, die im Bundeshaushalt jetzt angedacht sind, zur Realität werden, wird es ein bisschen dauern, bis sie sich im Alltag der Menschen durchsetzen. Und mir ist Himmelangst und Bange, was passiert, wenn all die sozialen Leistungen, die wir zurzeit noch haben, gen Null weggekürzt werden, wenn ich mir angucke, was in der Jugendarbeit gekürzt werden soll, etc. etc. Bis sich das nach unten durchfunktioniert, wird dauert noch mal ein bisschen. Aber meine Befürchtung ist einfach, dass der Rechtsdruck dadurch noch stärker wird. Und die Frage an uns ist, wie können wir uns vorbereiten auf das, was da kommt? Und wie können wir die Debatte und die Debattenkultur versuchen zu verschieben und den Zusammenhang zwischen dem, was da gerade geostrategisch, global, kriegerisch passiert und der zunehmenden Verarmung unserer Gesellschaft hier deutlich machen, ohne dabei andere abzuwerten, rassistischer zu werden, etc. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Wenn ich mal die Rente angucke, dann ist das zweifellos, in Österreich gibt es eben eine Erwerbstätigenversicherung und das Rentenniveau ist beinahe doppelt so hoch. Bei uns gibt es das nicht und der Sozialstaat ist ja durch, ich nenne jetzt die Riester-Reform, ist ja bei uns auch an der Stelle der Renten demontiert worden. Also es hat ja ein Sozialabbau stattgefunden, der das Rentenniveau von damals bei Riester, 2001 ist die Riester-Reform gemacht worden, da war das Rentenniveau 53% vor Steuern, heute ist es nur 48% vor Steuern und im Gesetz steht, es kann auch sinken auf 43% bis zum Jahr 2030, ohne dass der Gesetzgeber eingreifen muss. Der hat jetzt eingegriffen und bis 2025 das Rentenniveau bei 48% stabilisiert. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt, wo auch die Renten, nicht nur das Bürgergeld und dessen Erhöhung, steht ja auf dem Prüfstand und vieles mehr, was du genannt hast, steht auf dem Prüfstand, Jugendarbeit, Schuldnerberatungsstellen, auch Migranten sind natürlich unheimlich betroffen, was jetzt Beratung und andere Leistungen angeht. Ja, ich will auch gleich darauf antworten. Natürlich, also ich glaube, dass man das übrigens sehr schnell merken wird, weil jetzt sind ja schon die Stellen gefährdet, die es da gibt, weil wegen der Haushaltssperre da keine Verträge verlängert werden können. Und das heißt, das wird sehr schnell spürbar werden, ob der Zusammenhang, was sie angesprochen hat, ob der Zusammenhang zur Rüstung und zur Hochrüstung deutlich wird. Das ist natürlich unsere Aufgabe, es zu vermitteln. Also nicht nur, wie Christoph gesagt hat, die Friedensbewegung muss natürlich versuchen, Bündnispartnerinnen und Bündnispartner zu finden, ganz besonders im gewerkschaftlichen Bereich, aber auch bei anderen Bewegungen, Fridays for Future ist schon genannt worden, und bei anderen. Wenn wir wirksam werden wollen, können wir natürlich keine autistische Politik machen und uns auf uns selber beschränken, sondern dann ist ja völlig klar, dass wir auch in die Gesellschaft hineinwirken müssen und breite Bündnisse anstreben müssen. Aber ein Patentrezept, weil du mich gefragt hast, habe ich auch nicht, sonst hätten wir nämlich heute hier gar nicht mehr zusammenkommen müssen. Wenn ich ein Patentrezept hätte, dann hätte ich das schon umgesetzt und dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Aber offensichtlich hilft nur, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir versuchen, uns eben auch mit diesen Argumenten in der Gesellschaft besser zu verankern. Aber das ist sehr schwierig, weil die Medien sind schon ein paar Mal genannt worden, eben auch im Vortrag. Die 68er-Bewegung hatte die Parole enteignet Springer. Heute habe ich, obwohl ich eher Offliner bin, die Hoffnung gehabt, dass durch das Internet vielleicht auch eine Gegenöffentlichkeit geschaffen werden kann. Aber da sieht man, dass eher Hass und Hetze da verbreitet werden. Ich habe auch da offen gestanden, jetzt keine Patentlösung anzubieten. Und eigentlich muss es unser aller Aufgabe sein, danach Antworten zu suchen. Die bringe ich leider auch nicht hier im Gepäck so mit.
Mein Beitrag geht auch so ein bisschen in die Richtung, wir werden wirklich konkreter werden. Du hast ja auch schon Ansatzpunkte geliefert, nämlich dass die ganzen Steuerarten, die die Reichen mehr besteuern, abgeschafft werden. Und dass dafür eine Steuer, die alle gleichmäßig betrifft oder die Armen proportional viel mehr, dann erhöht wurde. kann man nicht, wie man das ganze System abschafft, einfach an dieser Stelle ansetzen, ja, dass man sagt, die Reichen müssen eine Reichensteuer machen. Und das, denke ich, ist ziemlich anschlussfähig, ohne das System die Frage in der Form gleich stellen zu müssen. Und dann ist es auch wirkungsvoll. Die Kathy hat das ja eindrucksvoll gezeigt, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, wo man alle sagte, die goldene Ära des Aufbaus, wie die Steuersätze da aussahen, dass man an diesen Punkt anknüpft und als Forderung aller für die Sozialen, für die Umwelt daran geht. Natürlich bin ich dafür, dass man trotzdem hier die Milliarden für Aufrüstung nicht zahlt, sondern eben auch umwidmet. Aber dann, sagen wir mal, wäre das Problem ein bisschen verlagert, dass wir nicht uns überlegen, wie verteilen wir einen kleiner werdenden Kuchen gerecht, sondern dass wir einfach die Reichen daran treffen, wo sie auch ihre Macht herziehen. Nämlich, das hat ja wie gesagt die Kette gezeigt, aus diesen unglaublichen Mengen an Geld.
Also ich halte offen gestanden, das hat jetzt auch vielleicht mit Lebenserfahrung zu tun. Also als Juso bin ich natürlich auch immer dafür gewesen, mit der roten Fahne auf den Marktplatz oder in Köln auf die Domplatte zu laufen. Inzwischen bin ich auch eher der Meinung, man muss beim Alltagsbewusstsein anknüpfen. Und da würde ich auch mehr dazu neigen, als die Systemfragen jetzt, wo man ausgelacht wird. Er hat natürlich recht mit seiner Analyse, dass der Kapitalismus die Ursache all dieser Probleme ist, sowohl der sozialen Probleme als auch der Probleme, dass es Kriege gibt. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ob ich jetzt mit dieser Systemfrage Erfolg habe, da würde ich eher sagen, dass das Schicksal der Linken doch zeigt, wie schwierig das ist, überhaupt linkes Gedankengut in die Bevölkerung zu tragen und dort zu verankern. Also da bin ich auch mehr der Meinung, man muss sozusagen tagespolitische Forderungen, die für die Menschen eher nachvollziehbar sind, also die Menschen, die nicht unsere Erkenntnisse haben und unser Bewusstsein und unsere Haltung zu Krieg und Frieden, zu Sozialen, zum Sozialstaat, zu Armut und Reichtum. Also wie erreicht man die? Und da finde ich, will ich euch hinweisen auf so eine, wie ich finde, Kleinigkeit, die aber sehr interessant ist, der SPD-Parteitag, der jetzt auch an diesem Wochenende stattgefunden hat. Da hat der Vorstand einen Antrag eingebracht, eine Krisenabgabe auf das Einkommen zu erheben. Was haben die Delegierten gemacht? Die haben das rausgestrichen auf das Einkommen und sie haben daraus eine Krisenabgabe auf das Vermögen gemacht. Das ist erstmal schon mal sinnvoll, weil, das habe ich euch eben versucht zu erklären, der Reichtum das Entscheidende ist in Bezug auf das Vermögen. So, da anzusetzen ist natürlich viel sinnvoller als beim Einkommen anzusetzen. Aber mir zum Beispiel ist überhaupt nicht klar, warum man nicht beides tun sollte. Also ein Riesensoli muss auf hohe Einkommen gehoben werden, wie auch auf hohe Vermögen. So, wenn man das machen würde, man kann natürlich auch, die habe ich ja gesagt, das wäre natürlich, wenn meine Analyse richtig ist, dann muss man auf drei Ebenen ansetzen. Man muss eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes versuchen zu erreichen, also sprich ein sehr viel höherer Mindestlohn, weil man von 12 Euro und im nächsten Jahr wird er ja nur erhöht auf 12,41 Euro. Die Bild-Zeitung macht gerade eine riesige Kampagne, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten, weil das Bürgergeld so hoch ist und jetzt auch noch erhöht wird um 12%. Was richtig daran ist, an dieser Kampagne, ist die Tatsache, dass der Unterschied zwischen denjenigen, die Bürgergeld beziehen und denjenigen, die so niedrige Löhne bekommen, wie das bei uns leider jetzt mehr und mehr üblich geworden ist, in bestimmten Branchen vor allen Dingen, dass das ein großes Problem ist, das man aber auflösen muss, indem man die Löhne erhöht. Also im Reinigungsgewerbe beispielsweise, in der Gastronomie. Da klagen die Unternehmer, dass man kein Personal findet. Ja, warum ist das so? Weil da so niedrige Löhne gezahlt werden. Nicht, weil das Bürgergeld so hoch ist. Das ist nämlich nicht hoch. Wenn man da guckt, wie viel man braucht, also das ist eben von ihm schon genannt worden. Er hat 909 Euro genannt. Das ist unheimlich schwierig zu erheben. Ich will euch auch erklären, warum, wer das nicht weiß. Das Bürgergeld ist 502 Euro, der sogenannte Regelbedarf, der früher Regelsatz hieß, plus Miet- und Heizkosten. Je nachdem, wo man wohnt. Wenn man in München wohnt, kriegt man weit über 1000 Euro, wenn man Glück hat und seine Wohnung als angemessen anerkannt bekommt vom Jobcenter, bekommt man weit über 1100, 1200 Euro Bürgergeld. Wenn man in einem Dorf in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, mit ganz niedrigen Mieten, dann bekommt man aber nur 700 Euro. Deswegen ist es so schwierig herauszufinden, wie hoch ist das Bürgergeld einschließlich von Miet- und Heizkosten auf der im Bundesdurchschnitt. Also nehmen wir mal seine 909 Euro, dann sieht man ja, wie minimal das ist. Will mir da jemand erzählen, dass man von 909 Euro in Würde leben kann? Das Bundesverfassungsgericht übrigens, wenn da gesagt wird, es muss das Lohnabstandsgebot, Markus Söder sagt, man muss mehr haben, wenn man arbeitet, als wenn man Bürgergeld bezieht. Erstens arbeiten 1 Million Menschen und beziehen das Bürgergeld auch, weil sie zwar arbeiten, aber der Lohn so niedrig ist. Dass sie ergänzend als sogenannte Erwerbsaufstockerinnen und Erwerbsaufstocker Bürgergeld beziehen müssen. Und zweitens gibt es dieses Lohnabstandsgebot schlicht nicht mehr. Kein Mensch, auch diese etablierten Politiker, wissen das einfach nicht. 2010, am 9. Februar, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wer Transferleistungen bezieht in Deutschland, der muss, weil das Grundgesetz in Artikel 1 sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, übrigens auch des Flüchtlings, da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu sichern ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt. So geht es weiter. Hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wer ein Bürgergeld bezieht, früher Hartz IV, der muss ein menschenwürdiges Existenzminimum gesichert bekommen. Also ich würde jetzt als Sozialwissenschaftler sagen, das Bundesverfassungsgericht meint ein soziokulturelles Existenzminimum mit menschenwürdig, meint nicht ein physisches Existenzminimum. Also die Leute dürfen nicht verhungern, das ist ja völlig klar. Aber sie müssen auch sich zum Beispiel sozialer und kultureller Teilhabe erfreuen können in unserer Gesellschaft. So, und um das zu gewährleisten, sind eben 902 Euro, das weiß doch jeder, überhaupt nicht ausreichend. Und das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil gefällt und dann hat Ursula von der Leyen, die damals die zuständige Ministerin war, hat aus dem Bundessozialhilfegesetz dieses Lohnabstandsgebot herausgestrichen. Weil egal wie niedrig der Lohn ist, die Transferleistung ist davon, sagt das Bundesverfassungsgericht, völlig unabhängig. Die muss die Würde des Menschen wahren. So, aber selbst wenn man dieses Lohnabstandsgebot wie Markus Söder für absolut erforderlich hält, ich habe da durchaus Sympathie für, ja, dass jemand, der arbeitet und vollzeiterwerbstätig ist, dass der also auch mehr bekommt als 902 Euro im Monat, dann muss man eben die Löhne anpacken und die erhöhen. Also das wäre so ein Ansatz, um Forderungen zu erheben, die dazu führen, dass wir vielleicht auch diese Verbindung zwischen sozialer und Friedens- oder Aufrüstungsfragen hinbekommen. Und dann muss natürlich der Sozialstaat weiterentwickelt werden in Richtung einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle müssen einbezogen werden, also auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Alle Einkommen müssen berücksichtigt werden, auf die müssen Beiträge entrichtet werden. Und es muss eine ganz andere Steuerpolitik gemacht werden. Und da finde ich so eine Krisenabgabe und die Wiedererhebung der Vermögensteuer, finde ich absolut den Ansatzpunkt, den wir verfolgen müssen. Genauso wie immer wieder darauf hinzuweisen ist, dass man bei uns einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Euro Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Wenn ihr, egal wo ihr wohnt, 3 Eigentumswohnungen erbt von euren Eltern, dann müsst ihr Erbschaftssteuer bezahlen. Wenn ihr 301 Wohnungen erbt, müsst ihr keine Erbschaftssteuer zahlen. Warum nicht? Ab 300 Wohnungen sagt das Finanzamt automatisch, es handelt sich um eine Immobilienholding. Und Holdings sind nicht erbschaftssteuerpflichtig. Dann wisst ihr, was unsere Steuerpolitik in Bezug auf die Ungleichheit in Deutschland bewirkt.